Die Radio Wissen. Update.
Wir haben gesagt, wir wollen bei den Abschiebungen der abgelehnten Bewerber, die keinen Anspruch haben, hier zu bleiben, besser werden, schnell besser werden.
Das Versprechen von Kanzleramtsminister Peter Altmaier ist eingelöst. Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz tritt schon morgen in Kraft, eine Woche früher als angekündigt. Ab Montag soll es Abschiebungen im großen Stil geben, heißt es. Wie das gehen soll und was das bringt, darum geht's heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Wer kein Recht auf Asyl hat, soll schnell wieder nach Hause. Das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Das ist nicht neu, aber angesichts des derzeitigen Flüchtlingsandrangs drängender als früher. Angeblich werden die ersten Listen schon zusammengestellt. Das Problem ist allerdings, die Abschiebungen müssen von den Ländern organisiert werden und die haben dafür kaum noch Personal. Personal und Geld fehlt auch für den anderen Teil des Gesetzes. Darin wird nämlich versprochen, dass die, die in Deutschland bleiben, schneller und besser integriert werden sollen. Medienberichten zufolge können aber die meisten frühestens im kommenden Jahr an Sprachkursen teilnehmen, weil es zu wenige Angebote gibt. Dafür könnte es bald doch die umstrittenen Transitzonen für Flüchtlinge geben. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, die Koalition aus CDU, CSU und SPD habe sich grundsätzlich darauf geeinigt. Die SPD war bisher immer dagegen und Innenminister Heiko Maas widersprach auch prompt. Er sagte, Menschen, die vor dem Krieg geflohen seien, erstmal in Massengefängnisse zu sperren, wäre ein fatales Signal. In den Transitzonen direkt an der Grenze soll geklärt werden, ob Flüchtlinge ein Recht auf Asyl haben. Alle anderen sollen sofort zurückgeschickt werden. Bisher gibt es solche Zonen nur an den EU-Außengrenzen. Dort wird aber nicht mehr kontrolliert. Stattdessen leiten alle Länder an der sogenannten Balkanroute die Flüchtlinge nur weiter nach Deutschland. Für den Flüchtlingsbeauftragten der Bundesregierung Peter Altmaier darf das nicht so weitergehen.
Wir müssen dafür sorgen, dass bei dem Weg der Flüchtlinge von Griechenland über 5, 6 verschiedene Staaten jedes Land seinen Anteil übernimmt und mithilft, dass keine Menschen nach Europa kommen, die nicht schutzbedürftig sind. Wir müssen die wirklichen Flüchtlinge besser trennen von denen, die keinen Anspruch haben, in Deutschland oder anderswo Asyl zu finden.
Eigentlich müsste Griechenland nach dem Dublin-Abkommen für die Flüchtlinge sorgen, weil immer das EU-Land zuständig ist, das jemand zuerst betritt. Doch Griechenland ist damit völlig überfordert. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger fordert deshalb, dass alle Mitgliedsländer helfen.
Am Ende des Tages entsteht die Frage, sind die Mitgliedstaaten bereit, den europäischen Haushalt aufzufüllen mit einer Umlage? Ja gut, dann kriegen sie eben Flüchtlinge, ungeordnet. Dann wird es dreimal teurer.
So ist es aber zurzeit. In Slowenien sind allein heute bis zum Mittag mehr als 14.000 weitere Migranten von Kroatien aus über die Grenze gekommen. Am anderen Ende des Landes berichten Reporter von chaotischen Zuständen am slowenisch-österreichischen Grenzübergang Spielfeld. Sloweniens Ministerpräsident Miro Cerar hat heute gedroht, genauso wie Ungarn einen Grenzzaun zu errichten. Am Sonntag gibt es in Brüssel ein Sondertreffen zur Flüchtlingskrise. Dann wollen die Regierungschefs der neuen Länder an der Balkanroute über Sofortmaßnahmen beraten. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat schon gehandelt. Sein Land hat die Grenzen für Flüchtlinge gesperrt. Jetzt fordert Orbán das auch von den anderen EU-Staaten.
Was jetzt passiert, was die europäischen Länder machen, dafür haben sie keine Ermächtigung der europäischen Menschen. Niemand hat dafür gestimmt, Hunderttausende Migranten in die Union zu lassen. Diese Situation destabilisiert die europäischen Demokratien.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Thema Flüchtlinge spielt auch im neuen Deutschland-Trend des ARD-Morgenmagazins eine wichtige Rolle. Demnach erwarten 3/4 der Deutschen, dass sich das Land durch Zuwanderung verändert. Wie, wurde allerdings nicht gefragt. Liane 8151 kommentiert das auf tagesschau.de. Ja, natürlich wird sich die deutsche Gesellschaft ändern. Es werden sehr viel mehr religiöse Themen in der Gesellschaft diskutiert werden. Die Mentalität der verschiedenen Nationalitäten wird den Alltag hier in unserem Land verändern. Ich denke nicht, dass wir davor Angst haben müssen. DD 1962 meint dagegen, ich denke, Deutschland wird sich recht wenig verändern. Wir werden einige Ghettos mehr bekommen, als wir sie jetzt schon haben. Aber dieser Parallelgesellschaft werden wir einfach aus dem Weg gehen. Das machen wir schon seit Jahren sehr erfolgreich in vielen Städten. Der Deutschland-Trend ist auch Thema bei Twitter. Jonas Scheunig kommentiert, merke, wenn man nur genug warnt, dass die Stimmung dreht, dann dreht die Stimmung. Und Arne Nowacki twittert, geil, wir haben mehr Angst vor Refugees, aber nach Dieselgate kaum Vertrauen in die Autoindustrie verloren.
Was sonst noch wichtig war.
Die Flüchtlingskrise lässt sich nur beenden, indem die Probleme in den Herkunftsländern gelöst werden, allen voran also in Syrien. Darin sind sich alle Verantwortlichen einig. Doch das Gegenteil passiert gerade. Nach türkischen Regierungsangaben hat die jüngste Militäroffensive der syrischen Regierung mit Unterstützung russischer Kampfflugzeuge allein aus Aleppo 80.000 weitere Menschen in die Flucht getrieben. Immerhin, die Außenminister der USA, Russlands, der Türkei und Saudi-Arabiens haben sich heute in Wien getroffen, um wenigstens mal wieder miteinander zu sprechen. Russlands Außenminister Sergei Lavrov forderte heute ein Treffen mit allen Konfliktparteien in Syrien. Alle Oppositionsgruppen und die Regierung von Staatschef Bashar al-Assad müssten miteinander verhandeln. In Bonn sollte heute das letzte Vorbereitungstreffen zur Weltklimakonferenz zu Ende gehen. Seit Montag beraten dort Minister, Diplomaten und Experten über den Vertragsentwurf, der Ende November in Paris den Staats- und Regierungschefs vorgelegt werden soll. Umweltschützer sehen zwar Fortschritte, der Text enthält aber noch viele offene Fragen. Und die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks gab im SWR zu, dass die bisher vereinbarten Maßnahmen nicht reichen, um die Erderwärmung wie geplant auf 2 Grad zu begrenzen.
Wir haben eine Berechnung aktuell, die bei 2,7 liegt. Das reicht natürlich nicht aus. Wir müssen also sofort gegensteuern. Wir müssen uns auch verpflichten zu sagen, wir werden noch ehrgeiziger. Wir sind auch technologisch in der Lage, noch besser zu werden. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das gut schaffen, tatsächlich die 2 Grad Erderwärmung nicht zu überschreiten.
Viel Zeit bleibt aber nicht mehr. Die lange angekündigte Weltklimakonferenz in Paris beginnt am 30. November. Dort soll ein neues Klimaabkommen unterschrieben werden. Das derzeit gültige Kyoto-Protokoll läuft 2020 aus. Die deutsche Umwelthilfe hat schwere Vorwürfe gegen Opel erhoben. Sie hatte die Fachhochschule Bern beauftragt, einen Opel Zafira mit Dieselmotor genauer zu untersuchen. Heraus kam nach Angaben der Umwelthilfe, dass die Abgasgrenzwerte nur dann eingehalten werden, wenn sich nur 2 Räder drehen, was auf dem Teststand der Fall ist. Genauso funktioniert auch die Software, mit der Volkswagen die Abgaswerte seiner Dieselautos manipuliert hat. Ein Opel-Sprecher hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Die Ergebnisse seien nicht nachvollziehbar. Opel habe den Test nachgestellt und keine Unstimmigkeiten gefunden. In Südwestfrankreich hat es heute einen schweren Unfall gegeben. In der Nähe von Bordeaux sind auf einer Landstraße ein LKW und ein Reisebus frontal zusammengestoßen und in Flammen aufgegangen. Mindestens 43 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Wie der Unfall passieren konnte, wird noch untersucht.
Was noch wichtig wird:
Am Sonntag finden in der Ukraine Kommunalwahlen statt. 30 Millionen Menschen können Regional- und Kommunalparlamente und neue Bürgermeister wählen. Es wird auch ein Stimmungstest für Präsident Petro Poroschenko. Mit Ergebnissen wird allerdings erst im Laufe der kommenden Woche gerechnet. Nicht gewählt wird in den Gebieten Donetsk und Lugansk, die von prorussischen Aufständischen kontrolliert werden, und auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Der Hurricane Patricia rast auf die Südwestküste Mexikos zu und hat noch einmal an Stärke zugelegt. Er soll noch heute auf Land treffen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde. In den Küstenregionen des Bundesstaats Colima befürchten Experten katastrophale Auswirkungen. In mehr als 50 Ortschaften gilt schon der Notstand. Auch in anderen mexikanischen Bundesstaaten werden Überschwemmungen und Erdrutsche durch den Hurricane befürchtet.
Und sonst in der Welt?
In Südafrika haben die protestierenden Studenten ein wichtiges Ziel erreicht. Die Studiengebühren sollen nächstes Jahr doch nicht erhöht werden. Das hat Südafrikas Präsident Jacob Zuma nach Gesprächen mit Vertretern von Unis und Studenten versprochen. In einer Fernsehansprache kündigte er auch an, dass weiter darüber beraten wird, wie man den Zugang zu Bildung in Südafrika verbessern kann. Ursprünglich hatten mehrere Universitäten geplant, die Studiengebühren von zurzeit 2.000 bis 4.000 Euro pro Jahr weiter anzuheben. Vor allem Schwarze können sich schon jetzt kein Studium leisten. Erst heute Mittag waren noch tausende Studenten durch Pretoria zum Regierungssitz marschiert, um vor dem Unions Building zu demonstrieren. Durch die Studentenproteste waren seit letzter Woche die meisten südafrikanischen Unis lahmgelegt. In Paris ist das letzte illegale Flüchtlingslager der Stadt geräumt worden. Über 1.300 Flüchtlinge haben das ehemalige Gymnasium Jean Carré im Norden von Paris verlassen. Busse brachten sie in offizielle Unterkünfte. Die Flüchtlinge hatten die leerstehende Schule Ende Juli besetzt. Nach und nach kamen immer mehr Menschen und zuletzt war das Gebäude völlig überbelegt. Den Sommer über waren in Paris mehrere illegale Camps entstanden, einige auch unter freiem Himmel. Alle wurden aufgelöst, mehrere tausend Flüchtlinge kamen in staatliche Unterkünfte. In Europa ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder soweit. Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Die Türkei macht es dieses Jahr anders. Da hat die Regierung entschieden, die Sommerzeit um 2 Wochen zu verlängern. Sie dauert dann bis zum 8. November und gilt damit auch am 1.11., wenn in der Türkei ein neues Parlament gewählt wird. Das soll bewirken, dass es bei Schließung der Wahllokale am Nachmittag noch Tageslicht gibt, aus Sicherheitsgründen. Befürchtet wird offenbar, dass es Anschläge auf Wahlbüros geben könnte, wenn es dunkel ist.
Wissensnachrichten.
Es geht jetzt um fliegende Ameisen und ihre Fortpflanzung. Die haben dabei nämlich oft das Problem, dass ihre Eltern Geschwister sind. Nun wissen wir ja, dass das nicht so gut ist für den Genpool. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten, warum machen die das denn?
Also ganz verkürzt könnte man sagen, die machen das, weil die Ameisenköniginnen einfach zu faul sind. Die fliegen nämlich durchschnittlich nur knapp 60 Meter von der Kolonie weg, um sich zu paaren. Das haben jetzt Wissenschaftler von der Uni Exeter in Großbritannien herausgefunden. Und sie sagen, damit ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass sich da dann Geschwister miteinander paaren.
Warum?
In den meisten Ameisenkolonien gibt es nur eine Königin, die den Nachwuchs bekommt. Das heißt also, dass alle Ameisen innerhalb einer Kolonie Geschwister sind. Und die werden alle zum gleichen Zeitpunkt geschlechtsreif. Die aus anderen Kolonien aber teilweise erst sehr viel später. Es kann also sein, dass bei so einem Paarungsflug dann nur Geschwister unterwegs sind oder zumindest hauptsächlich. Und hinzu kommt auch noch, dass die Königin sich nur ein einziges Mal paart. Das Sperma wird dann in einem speziellen Organ eingelagert. Und damit bekommt sie dann ihr ganzes Leben lang noch Nachwuchs. Und das können unter Umständen bis zu 30 Jahre sein.
Okay, das heißt, wenn sie sich jetzt mit einem ihrer Brüder paart, produziert sie noch Jahre später Kinder aus Inzucht.
Ganz genau. Und das ist schlecht für den Genpool. Denn Ameisennachwuchs ist dann oft unfruchtbar und lebt nicht so lange. Und dadurch gefährdet diese Inzucht eben auf Dauer auch das Überleben der ganzen Kolonie.
Okay, bei Brüllaffen läuft das ganz anders mit der Fortpflanzung. Damit es dazu überhaupt kommt, müssen die Männchen nämlich erstmal auf sich aufmerksam machen. Und das machen die so. Also das ist jetzt ein männlicher Brüllaffe aus Brasilien, den du mitgebracht hast. Was sagt er uns denn?
Ja, man weiß, je lauter und tiefer so ein Brüllaffe brüllt, desto toller finden ihn die Weibchen. Allerdings haben Wissenschaftler aus Großbritannien jetzt belegt, dass die Brüllaffen mit den tiefsten Stimmen auch die kleinsten Hoden haben. Sie konnten dann einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen der Größe von Zungenbein und Kehlkopf, die eben über die Intensität der Stimme bestimmen, und der Größe der Hoden. Das heißt im Umkehrschluss, je größer die Hoden eines Brüllaffenmännchens, desto kleiner Zungenbein und Kehlkopf und desto gewöhnlicher seine Stimme.
Okay, haben die Forscher eine Idee, woran das liegt?
Ja, es könnte sein, dass die Energie nur dafür reicht, entweder einen großen Stimmapparat auszubilden oder große Hoden. Es kann aber auch sein, dass die Männchen, die am lautesten brüllen können, große Hoden gar nicht nötig haben, weil sie nämlich in ihrer Gruppe das einzige Männchen sind, was auch daran liegen kann, dass sie mit ihrer Stimmgewalt Rivalen vertrieben haben. In Gruppen, in denen mehrere Männchen dasselbe Weibchen begatten, müssen sie sich dagegen mit ihrer Potenz durchsetzen, um ihr Erbgut zu verteilen. Und größere Hoden produzieren normalerweise eben auch mehr Spermien, was wiederum die Chance vergrößert, Nachwuchs zu zeugen.
Okay, weg von Brüllaffenhoden zu einem Thema, das uns noch ein bisschen direkter betrifft. Forscher sagen, dass unsere Hände ziemlich gute Waffen sind. Was meinen Sie damit?
Die Forscher haben sich überlegt, dass so eine menschliche Faust ganz gut als Waffe funktioniert. Ja. Und sie haben das auch überprüft auf ziemlich, ungewöhnliche Weise, nämlich in Versuchen mit 8 abgetrennten Armen von Leichen.
Warum war das nötig? Was haben sie mit ihnen gemacht?
Sie haben Handteller und Finger mit Angelschnüren und Stellschrauben in verschiedene Positionen gebracht und die Hände dann auf einen Ball mit Sensoren donnern lassen, um die Schlagkraft und die Wirkung des Aufpralls auf die Knochen zu messen. Und dabei haben sie festgestellt, dass ein Mensch mit geballter Faust erstens sicherer und zweitens doppelt so stark zuschlagen kann wie mit der offenen Hand.
Und das heißt?
Dass sich unsere Hände in der Evolution gezielt so entwickelt haben, dass wir sie sowohl für feinmotorische Arbeiten gut gebrauchen können, als auch als Waffe. Denn sonst sehen unsere Hände heute wohl eher aus wie die von Menschenaffen, also mit längerer Handfläche und kleinen Daumen.
Okay, hau die Leiche statt hau den Lukas war das. Vielen Dank, Kerstin Ruskowski. Zum Schluss gibt's noch ein bisschen Sport oder schlimmer Sportpolitik. Denn im Angesicht von Fußballfunktionären möchte man ja zurzeit auch manchmal die Faust ballen. Einer, der selbst dazugehörte, hat jetzt auf den Tisch gehauen. Der frühere Präsident des Deutschen Fußballbundes, Theo Zwanziger. Er sagt im neuen Spiegel, mein Nachfolger Wolfgang Niersbach lügt. Natürlich habe es schwarze Kassen im Deutschen Organisationskomitee für die WM 2006 gegeben. Handfeste Beweise dafür gibt es immer noch nicht. DFB-Vizepräsident Reinhard Rauball hat aber nach einer Sitzung des Präsidiums noch einmal bekräftigt, dass der Verband die Affäre lückenlos aufklären wird.
Auch für den Fall, dass es unangenehm wird für den einen oder anderen an Personen und an Beteiligten. Denn nichts ist schlimmer, als wenn ein Eindruck verbleibt, dass etwas unter den Teppich gekehrt werden soll.
Andere Mitglieder des DFB-Präsidiums wollten sich heute nicht äußern. Dafür gibt's von mir noch das
Wetter.
Die Nacht bringt in der Mitte und im Süden Nebel oder Hochnebel, es bleibt aber trocken. Dafür gehen die Temperaturen richtig runter auf 9 bis 0 Grad. Morgen bleibt es oft neblig oder trüb, nur in den Bergen gibt's Chancen auf Sonne. Dazu immerhin 12 bis 17 Grad, im Dauernebel sind's allerdings nur 7. Am Sonntag ziehen wieder Regenwolken übers Land von Nordwesten nach Südosten. Sind die weg, kann es aber noch mal ein bisschen auflockern. Die Temperaturen ändern sich kaum. Das war das Update, ich bin Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.